Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie vielfältig Journalismus sein kann. Im ersten Beitrag erzählt KMA-Absolvent Udo Seelhofer, wie er als freier Journalist unter die Buchautoren gegangen ist. Geschrieben hat er das Buch mit einem weiteren KMA-Absolventen, Christopher Erben. Das Ratgeberbuch »Besser sehen« ist im Verlag des VKI, des Vereins für Konsumenteninformation, erschienen. Außerdem erzählt Filmkritiker und Magazingründer Matthias Kreuling, wie ihn ein KMA-Kurs dazu inspiriert hat, den Film »Der Bauer zu Natal« zu drehen. Den Anfang macht aber ein Redaktionsbesuch bei einem Magazin, das den Zusatz »Seiten der Zeit« trägt.
Es ist ein Magazin, das es ja eigentlich in Österreich nicht geben dürfte. Es ist ein Standalone-Magazin, das heißt, es gehört nicht zu einem großen Verlag dazu. Es ist ein Magazin, das sich sehr sorgfältigen Journalismus erlaubt, das aus keiner ideologischen Ecke herauskommt. Ein Gegenentwurf zu sehr vielem, was in der durchkommerzialisierten Medienwelt so passiert.
Das Magazin, das sich seit fast 20 Jahren am umkämpften österreichischen Medienmarkt behauptet, heißt Datum. Die Redaktion ist im zweiten Wiener Gemeindebezirk beheimatet. Beim Redaktionsbesuch ist es an diesem Mittwochnachmittag Ende Jänner überraschend ruhig. An der Wand, hinter dem Besprechungstisch, hängen Ausdrucke der Aufmachergeschichten für das neue Heft. Während wir mit Datum-Herausgeber Sebastian Laudon sprechen, ist die Februarausgabe gerade in Druck.
Heute ist vielleicht der müdeste Tag des Monats. Aber ja, natürlich, der Moment, wo man ein Heft ins Bett gebracht hat, beziehungsweise in die Druckerei geliefert hat, ist jedes Monat ein sehr angenehmer. Gleichzeitig steigt die Nervosität, weil wir sind ein Monatsmagazin und haben sozusagen vom Moment der Drucklegung bis zum Moment, wo das Magazin bei den Leserinnen und den Lesern ist, haben wir 10, 11, 12 Tage Zeit, in der alles Mögliche passieren kann, was unsere Geschichten womöglich verändert oder alt wirken lässt. Und daher ist das immer auch eine recht schwierige Zeit, die von Nervosität geprägt ist.
Das 2004 von Klaus Stiemeder und Johannes Weiringer gegründete Magazin erscheint 10-mal pro Jahr mit einer Auflage von 8 bis 10.000 Stück. Die Geschichten umfassen Reportagen und Analysen zur Innen- und Außenpolitik, Bildstrecken sowie gesellschaftliche und kulturelle Themen. Auf der Website beschreibt die Redaktion ihren Anspruch so: einen Journalismus, der recherchiert und nicht propagiert, der belegt und nicht behauptet, der nachhakt und nicht nachtritt. Wie präsentiert sich der österreichische Medienmarkt für ein Magazin wie das Datum?
Es ist natürlich eine Nische, das muss man ganz klar sagen. Datum wird in absehbarer Zeit nicht zu einem Massenmedium werden. Aber gerade in einer Zeit, wo wir in so einem ständigen Inforausch leben und alle mit unserem Handy durch Schlagzeilen scrollen, ist dieser Gegenentwurf eines ausführlichen, sorgfältig und über eine längere Zeit recherchierten Artikels zu lesen, das ist quasi ein Gegenpol.
Laudon, der 2018 Herausgeber und Mitgesellschafter von Datum wurde, vergleicht sein gedrucktes Magazin mit Vinyl-Schallplatten. Auch die gute alte Schallplatte werde von einer gar nicht so kleinen Gruppe von Menschen geschätzt. Sowohl die analoge Scheibe als auch das Magazin Datum entschleunigen.
Es gibt immer mehr Menschen, das sehen wir Gott sei Dank auch bei unseren Abozahlen, die das sehr wohl auch zu schätzen wissen, die auch gerne das Gefühl haben, sie sind mit etwas fertig, mit einem Medienprodukt, nicht? Im digitalen Raum ist man ja nie fertig, sondern kann immer weiterklicken, 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 weiterklicken. Ein Magazin liegt einen Monat am Couchtisch, man liest drei Geschichten, fühlt sich gut und hat auch das Gefühl, man hat was erledigt und kann es zur Seite legen.
Momentan hat das Datum rund 5.000 Abonnenten. Gelesen wird das Magazin von Menschen, die einen Blick außerhalb ihrer Filterblase werfen wollen und von sich behaupten.
Also das sind auf jeden Fall Menschen, die an der Welt interessiert sind und die neugierig sind.
Ich glaube, Themen interessieren mich dann am meisten, wenn es noch nicht allzu viel dazu gibt. Also ich bemerke immer wieder, wenn ich zu Themen recherchiere, die schon sehr stark bearbeitet sind, fällt es mir schwer, weil es schon so viel Informationen gibt, mich da einzuarbeiten, beziehungsweise das Spannende daran zu finden, hingegen, wenn es noch weniger gibt. Und das sind eben so Nischendinge oder Sachen, die eben einfach noch niemand bearbeitet hat, weil niemand davon gehört hat. Solche Dinge, die noch nicht wirklich bearbeitet wurden, reizen mich einfach. Und dann sind es für mich einmal ein Thema, wo ich sage, okay, gut, da könnte man genauer hinschauen, da sehe ich was.
Der gebürtige Niederösterreicher arbeitet seit einem Jahr als Redakteur für das Magazin Datum. Von 2016 bis 2018 absolvierte er den Kurs Berufsjournalistin an der Katholischen Medienakademie. Seine Artikel erschienen unter anderem in der Tageszeitung Der Standard oder im Nachrichtenmagazin Profil. Eigentlich war der 25-Jährige anfangs gar nicht sicher, ob er im Journalismus arbeiten möchte.
Es gibt viele Gründe, warum ich es jetzt gerne mache. Ich freak mich gerne in Themen rein, ich kann gut mit Leuten, ich kommuniziere gern, ich erzähle gern Geschichten, gern auch mit Humor, mit einer gewissen Dramaturgie, auch traurige Sachen, und ich lerne einfach gern neue Sachen aus allen Bereichen. Und für das ist gerade das Datum auch recht praktisch, mit dem, was wir hier machen und meine Position hier, weil ich mich immer wieder in neue Themen einarbeiten muss und ich lerne viel einfach über die Welt, die ich sonst nicht lernen würde.
Beim Datum gibt es ein Talenteprogramm. Die journalistischen Talente erlernen, wie sie spannende Themen entdecken, sorgfältig recherchieren und spannend erzählen. Regelmäßig trifft sich das Redaktionsteam mit den neuen Autorinnen und Autoren, um über neue Themen zu sprechen, und begleitet sie bis zum Druck des Artikels. Auch Thomas Winkelmüller bewarb sich 2020 mit Themenideen für das Datum-Talente-Programm. Die ersten zwei Ideen gingen allerdings nicht auf.
Es hat dann geklappt mit der dritten Geschichte. Es ging um ProAna. Das sind Online-Foren, in der anorektische junge Frauen, in Ausnahmen junge Männer, gemeinsam abnehmen. Also die leben dort ihre Anorexie, sehen die Anorexie als ihre beste Freundin, haben ganz strikte Regeln, was Abnehmen angeht, essen einige 100 Kalorien am Tag, tracken das auch, beschimpfen sich. Das geht dann so weit, dass es dort auch Coaches gibt, also Männer, die diese Frauen ausnutzen, ihnen anbieten, sie beim Abnehmen zu unterstützen und dann sexuell missbrauchen. Also kein schönes Thema. Ich habe dann sehr lange in diesen Foren gesucht, habe eine Person in der Schweiz gefunden, eine Frau, eine junge, und habe sie einfach ein halbes, dreiviertel Jahr etwa begleitet und quasi gezeigt, wie das ist, wenn man in diesen Gruppen ist, was da passiert mit einem, was man macht, wie man versucht rauszukommen. Habe mich da einmal im Monat mit ihr ein paar Stunden auf Zoom getroffen, über Gott und die Welt gequatscht, über ihren Alltag, über ihren Führerschein, über ihre Katze, ihre Freundin, den Weg in die Schule, aber eben auch dann immer wieder über die Anorexie und über ihr Leben in diesen Gruppen.
Nach dem Talenteprogramm hat Winkelmüller ein dreimonatiges Praktikum beim Datum absolviert, bevor er fix angestellt wurde. In seinem ersten Jahr als Redakteur recherchierte er viele spannende Geschichten. Er schrieb über das Geschäft mit gefälschten Impfpässen, über Underground Wrestling und über ein ukrainisches Ehepaar in Zeiten des Krieges. Auch eine Begegnung mit einem Aufdecker ist ihm in Erinnerung geblieben.
Die Geschichte, wo mich ein Mensch wirklich beeindruckt hat, war mein Porträt über Christo Grossev von Bellingcat, dem Aufdeckermedium, zum Beispiel die Attentäter von Nawalny ausgeforscht, MH17-Absturz in der Ostukraine und noch ganz viele andere Sachen. Unglaublicher Mann, so eine Coolness, obwohl er die ganze Zeit Gefahr läuft, dass er potenziell von russischen Sympathisanten, Geheimdiensten, was auch immer, verletzt bis ermordet wird, hat trotzdem wie der entspannteste Mensch auf der ganzen Erde gewirkt, macht unglaubliche Arbeit. Das Aufdecken von diesem Attentat auf Nawalny ist schon so eine Sache, die einem Journalisten von ca. 10.000 gelingt, würde ich sagen.
Gute Geschichten entstehen, indem man mit möglichst vielen Menschen redet.
Ja, ich habe ein großes Netzwerk, das stimmt schon. Ich glaube einfach, weil ich schon als junger Mensch einfach sehr viele Freunde gehabt habe und ungefähr weiß, wie ich mit Leuten umgehe. Also ich kann, glaube ich, relativ schnell einschätzen, auf welcher Welle wer ist und dann die Person nicht überfordern mit mir. Bin auch sehr direkt dann aber gleichzeitig, was auch irgendwie eine gewisse Nähe schafft. So kann man sich Freunde aufbauen und Bekannte. Und wenn man sich ein bisschen mit denen unterhält und merkt, okay, gut, die können das gut, die machen das gut, die sind besonders talentiert in dem, die haben ein Interesse in dem, die haben ein Hobby, das irgendwie ungewöhnlich ist, dann speichere ich mir das einfach ab und in ein paar Jahren später weiß ich es wieder.
Beim Magazin Datum sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der Zukunft ihres Qualitätsprodukts überzeugt. Ihr Einsatz ist es, der das Magazin durch so manche Krise navigiert hat. 2018 wurde Sebastian Laudon Herausgeber des Datum und 2021 auch Geschäftsführer. Die aktuell schwierige Wirtschaftslage macht auch dem Magazin Datum zu schaffen. Trotzdem will Laudon nicht nur schwarz sehen.
Die Kosten für Druck und Papier werden in diesem Jahr bei uns um 20% steigen. Die Löhne werden steigen. Wir haben zahlen überall Kollektivvertrags Honorare oder Angestelltengehälter. Das heißt, die werden auch dieses Jahr deutlich steigen. Wir werden trotzdem investieren, in die Qualität investieren und müssen uns einfach mehr anstrengen. Müssen uns mehr anstrengen, mehr Abos zu verkaufen und mehr anstrengen, Unternehmen zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, im Datum zu inserieren. Das ist in gewisser Weise eine Wette, aber ich glaube, dass die Wette gut ausgeht.
Das Datum finanziert sich zur Hälfte über Abos und zur Hälfte über Werbeeinnahmen. Das Werbegeschäft wird in Zeiten der Krise nicht einfacher. Wie gelingt es dem Magazin, seine Unabhängigkeit zu wahren?
Ich erlebe da eigentlich keine großen Probleme bei Datum, weil wir erstens Werbekunden haben, die in Datum inserieren, weil sie genau das schätzen, nämlich diese ganz starke Trennung zwischen Verkauf und Redaktion. Die wissen, warum sie in Datum schalten und die kommen Gott sei Dank bis jetzt nicht auf die Idee zu sagen, jetzt hätten wir aber gern ein Interview mit unserem Vorstandschef, weil sonst werden wir nächstes Jahr nicht so viel inserieren.
Für den Journalist und Medienmanager, der in der Vergangenheit das Medienmagazin Horizont geleitet hat, ist klar, man darf sich nicht den Werbekunden ausliefern.
Wir würden uns nie andienen, einem Werbekunden zu sagen, schalt doch ein bisschen mehr nächstes Jahr, dafür kriegt ihr ein schönes Interview oder wir bauen euch in eine Geschichte ein. Also, weil wenn ich das machen würde, dann könnte ich hier gleich rausgehen und den Laden zusperren, weil das ist das Wesen von Datum und ohne dem wird es auch gar keinen Spaß machen.
Das Datum wird nächstes Jahr 20 Jahre alt, entwächst also den Teenagerjahren. Was wünscht sich der Herausgeber zum runden Geburtstag?
Das heißt, was passiert, wenn man erwachsen wird? Man steht auf eigenen Beinen, man kann sich selbst erhalten, man verdient Geld, man gründet eine Familie. Ja, das haben wir eh schon, unsere Podcasts, also vielleicht kommt da noch was dazu. Ja, man vermehrt sich, man pflanzt sich fort. Vielleicht ist das die Geschichte, ja, dass aus Datum mehr wird.
Ein Beitrag von Daniel Krupper und Sandra Knopp. Matthias Greuling hat von klein auf eine große Leidenschaft: Filme. Als Kind zeichnete er die Logos von Filmstudios in seine Schulhefte. Das führte zu einigen Klassenbucheinträgen, wie er einem Online-Medium erzählte. Seine Filmleidenschaft machte er zum Beruf. Seit 26 Jahren schreibt der gebürtige Wiener Filmkritiken unter anderem für die Furche und die Wiener Zeitung. Im Jahr 2000 gründete er das Filmmagazin Celluloid. Damit nicht genug. Matthias Greuling führte auch selbst Regie. 2018 erschien sein Film Der Bauer zu Natal, den er gemeinsam mit dem ehemaligen KMA-Absolventen David Baldinger drehte. Bei einem KMA-Workshop Mitte Jänner sprach er mit Kira von der Hagen über die Arbeit als Filmjournalist, was eine gute Filmkritik ausmacht und was ein Rezensent mitbedenken sollte.
Du kannst ja wirklich mit einer Kritik, mit einer Filmkritik, in wenigen Worten die Arbeit von 200 Leuten, die 2 Jahre an einem Film gearbeitet haben, vernichten. Ne? Das ist schon auch eine Verantwortung. Ich meine, gut, dafür kann man jetzt nichts, wenn der Film nicht gut ist, wird das auch geschrieben, aber man muss es so zumindest im Hinterkopf halten, dass es nicht nichts ist. Ne?
Matthias Greuling studierte Publizistik und Theaterwissenschaft an der Universität Wien. Den Wiener zog es Ende der 1990er Jahre für ein Jahr auch an die New Yorker Film Academy. Seit 1997 arbeitet er als Filmjournalist unter anderem für den Kurier und die Salzburger Nachrichten. Für die Wiener Zeitung und die Wochenzeitung Die Furche ist er bis heute tätig. Die Geschichte, wie er im Jahr 2000 sein eigenes Magazin Celluloid gründete, folgte seinem ganz eigenen Drehbuch.
Ich habe das Filmmagazin Celluloid im Jahr 2000 gegründet, und zwar aus einer Notwendigkeit heraus, weil ich damals freier Mitarbeiter beim Kurier war und unbedingt nach Cannes fahren wollte zum Filmfestival. Und als ich den zuständigen Redakteur damit konfrontiert habe, dass ich doch bitte jetzt mich akkreditieren darf für den Kurier für Cannes, hat er mich ausgelacht und gesagt, da musst du schon noch warten ein paar Jahrzehnte, bis die anderen Leute, die schon länger dabei sind, dann endlich den Platz räumen und freigeben. Und ich habe mir mal gedacht, mit Anfang 20, ich will nicht warten bis Mitte 40, bis ich das erste Mal an die Korsett komme, und habe kurzerhand entschieden, selbst ein Magazin zu gründen, über das ich mich dann akkreditiert habe in Cannes. Die haben das akzeptiert und das erste Heft ist dann nach Cannes erschienen, im Juni 2000. Seither gibt es das Magazin österreichweit im Handel. Hat sich gelohnt, weil das Celluloid war sozusagen der Türöffner für viele andere Jobs und für viele andere Festivals auch.
Celluloid erscheint 6-mal pro Jahr. Es gibt Sonderausgaben zu den Filmfestivals Viennale und der Diagonale in Graz. Kreuling ist Herausgeber und Chefredakteur. Ansprechen will das Magazin jene, die sich für das Kino abseits des Hollywood-Mainstreams interessieren. Wer als Filmjournalist und Magazinherausgeber regelmäßig auf Filmfestivals unterwegs ist und Interviews mit Regisseuren und Regisseurinnen führt, trifft viele spannende Menschen.
Eine lustige Episode gab es, ich saß mal mit einem Regisseur in Cannes, nicht zum Mittagessen, aber in so einem Restaurant im Hotel Martinez. Das ist eines der berühmten Hotels dort an der Croisette, und Edgar Wright hieß der Mann, und habe mit ihm über seinen Film gesprochen, als er plötzlich einen Mann herbeiwinkt von Ferne und sagt, ja, setz dich doch dazu, weil wir sitzen da gerade so gemütlich. Und dieser Mann war Quentin Tarantino, und er saß auf einmal neben mir und hat gesagt, kann ich zuhören? Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Ich hätte natürlich am liebsten in dem Moment das Interview abgebrochen und nur noch mit dem Tarantino gesprochen. Habe ich natürlich nicht, aber so kam es dazu, dass man dann zu dritt da eine halbe Stunde lang Schmäh geführt haben sozusagen. War ganz lustig, ist mir auch lange in Erinnerung geblieben.
Wenn man den 1978 geborenen Wiener fragt, welcher Filmstar ihn geprägt hat, fällt ihm sofort der Name einer österreichischen Schauspiellegende ein.
Das ist Romy Schneider.
Und wieso?
Na, weil sie einfach eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation gewesen ist und zugleich auch dieses magische Star-Wesen verkörpert hat. Und zwar, ich rede jetzt weniger von den Filmen aus ihrer Frühzeit, also ich meine jetzt nicht die Sissi-Filme unbedingt, ich meine eher die Filme, die sie später gemacht hat in ihrer Zeit in Frankreich, so die Dinge des Lebens zum Beispiel oder das Mädchen und der Kommissar, diese Dinge, wo sie wirklich als Frau die Leinwand zum Strahlen bringt, und wenn die einen Raum betritt, dann hat sie eine gewisse Aura, die unverwechselbar ist und die auch nie wieder gekommen ist, aus meiner Sicht.
Zu seinen Lieblingsfilmen zählen auch ältere Filmklassiker.
Einer der schönsten Filme, die ich kenne, sind Die Dinge des Lebens von Claude Sautet von 1970. Den habe ich sehr gern und sehr oft gesehen. Ich habe aber auch einen zweiten Film, den ich schon als Schüler mochte. Das ist der Amadeus von Milos Forman über Wolfgang Amadeus Mozart und die Konkurrenz zu seinem Kontrahenten Antonio Salieri. Ein großartiger Film, wie ich finde, zwar natürlich ein Hollywood-Film, aber doch wunderbar umgesetzt, also, und auch toll gespielt. Zwei Filme, die mir jetzt ad hoc einfallen. Es gibt aber leider viel zu viele Filme, die ich nennen könnte. Es würde den Rahmen sprengen.
Es gibt auch gewiss Filme, die man als Kritiker gesehen haben muss, oder etwa nicht?
Ui, jetzt hast du mich erwischt. Ich habe noch nie ganz gesehen, teilweise, aber nie ganz gesehen, Lawrence von Arabien. Und das ist ja einer der größten Kinofilme aller Zeiten.
Ja.
Von David Lean aus dem Jahr 1960, meine ich. Und das ist mir noch nie geglückt, den ganz anzuschauen. Ich weiß nicht, warum.
Ist auch wahnsinnig lang.
Ja, 3 Stunden irgendwas, keine Ahnung. Der ist sehr lang und es gibt so Filme. Und wir unter Kritikern unterhalten uns oft über das Thema, welche sind die 10 Filme, die du noch nie gesehen hast, die du aber eigentlich kennen solltest als Kritiker. Und das hat jeder Kritiker, diese Leichen im Keller sozusagen.
Bei der Frage, ob er ein Vorbild hätte, muss er erst einmal überlegen. Ein Vorbild habe er nicht. Schließlich sei es wichtig, seine eigene Stimme zu finden. Aber ein großer Bewunderer von François Truffaut, das sei er schon.
Bewunderer bin ich ein großer von ihm und auch von den Filmen der Nouvelle Vague. Und den zuletzt angesprochenen Film mit Romy Schneider, Die Dinge des Lebens, der stammt von einem Regisseur namens Claude Sautet, der für mich der französischste aller Regisseure ist, weil er das Leben, den Alltag so eingefangen hat, dass es wirklich nachwirkt. Also das ist auch ein Vorbild, wenn man so will.
Fremdsprachige Filme sieht Matthias Kreuling mit Untertiteln an. Und das aus gutem Grund.
Ich rate immer dazu, Filme in Originalsprache zu schauen. Warum? Weil dann kommt es am besten rüber, ob der oder die Schauspieler das irgendwie, ob das funktioniert, ja? Ich neige dazu, über einen Film vorab nichts zu wissen, nichts wissen zu wollen, was wieder ein bisschen meinem eigenen Beruf zuwiderläuft, weil ich schreibe dann was drüber und andere lesen das und gehen aufgrund dessen vielleicht ins Kino oder nicht, weil ich sie informiere, was da passiert. Aber ich persönlich als Filmkritiker möchte möglichst wenig über den Film wissen, bevor ich ihn sehe. Natürlich dringt immer was durch, ne? Also wenn der Herr Tarantino einen neuen Film macht mit Leonardo DiCaprio und mit Brad Pitt, dann weiß man, okay, und der heißt so und so, und dann weiß man schon ein bisschen was und dann kommt einem was zu Ohr und so. Aber ich will nichts Genaues wissen. Und das ist deswegen, weil ich möchte mich, und das habe ich ja vorher erwähnt, ich war früher sehr technisch, was das betrifft, ich habe alles Mögliche beobachtet und habe mich von dem wieder völlig befreit, weil ich den Film als erste Mal sehen will, wie ein Zuschauer, der völlig unvoreingenommen schauen kann, ob der Film für mich funktioniert.
Matthias Gräuling hat auch schon selbst Regie geführt. So etwa beim 2018 veröffentlichten Film Der Bauer zu Natal. Zu diesem Film hat ihn die Katholische Medienakademie inspiriert. Denn beim Kurs Berufsjournalist machte er nicht nur Studierende mit Filmkritiken vertraut, sondern unterhielt sich auch mit Kursteilnehmer David Baldinger. Er arbeitet heute für Ö1 über dessen Heimatort Ohlsdorf bei Gmunden.
Dort hat ja der Thomas Bernhard, der Schriftsteller, gelebt in seinem Vierkanthof. Und wir haben uns dann gesagt, da machen wir einen Film draus. Wir filmen, wie die Leute heute, nach 30 Jahren nach dem Tod des Künstlers, mit seinem Erbe umgehen. Er war ja ein rechter Grantler, also recht verschrien als grantiger Mensch. Daraus haben wir einen Kinodokumentarfilm gemacht. Der ist 2018 herausgekommen und ist auch schon zweimal im ORF gelaufen. Und auch im Kino hat er recht viele Besucher gemacht, so fast 8000 Besucher. Für einen Dokumentarfilm ist das ganz schön viel eigentlich, ja.
Einen weiteren Film kann sich Gräuling gut vorstellen. Er hat auch eine Filmproduktionsfirma gegründet, aber solche Projekte brauchen Zeit. Er ist jedenfalls davon überzeugt, dass sein geschultes Auge für das Medium Film ihm als Regisseur genutzt hat.
Wenn man selber weiß, wie ein Film entsteht, schadet das auf keinen Fall, wenn man einen Film anschaut und versteht man auch, worum es da geht und wie das gemacht worden ist. Das ist auf keinen Fall schlecht, ist aber nicht Bedingung. Also man muss jetzt kein Filmemacher sein, um Filme zu kritisieren. Es gibt allerdings in der Filmgeschichte eine relativ große Zahl von Regisseuren, die früher oder die angefangen haben als, naja, als Filmkritiker. Also die ganze Nouvelle Vague zum Beispiel, die von François Truffaut bis zu Jean-Luc Godard, sie waren alle Kritiker bei den Cahiers du Cinéma, bevor sie dann letztlich selber Filme gemacht haben. Also, und die waren Fans des amerikanischen Kinos, des populären, des Hitchcock-Films, die waren Fans von diesem Kino, bevor sie dann das Kino selbst revolutioniert haben in den 60er Jahren. Mit ihren komplett anderen Filmen, die sie gemacht haben. Es schadet nie, Filme zu sehen. Ich glaube, die beste Filmschule, die man haben kann, ist Filme anschauen und sonst nichts.
Wie der Kurstag den Teilnehmerinnen gefallen hat, hören wir zum Abschluss dazu noch einmal, was Iris zu berichten
hat. Mir hat der Kurstag am Samstag zur Filmrezension sehr gut gefallen. Ich hatte davor schon Interesse für Kulturjournalismus und auch für den Film im Besonderen. Und deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass der Tag dann endlich stattgefunden hat, weil er, glaube ich, auch mehrmals verschoben wurde. Ich habe den Matthias Gräuling als sehr guten und spannenden Vortragenden erfahren. Und ich fand es wirklich interessant, wie er uns am Anfang erzählt hat von seiner eigenen Karriere und allgemeinen Dingen oder Beobachtungen von ihm aus der Journalismusbranche und auch der Filmbranche. Und ich fand es gut, dass wir diesen kurzen, auch theoretischen Impuls bekommen haben zu Filmtheorie und wie man Filmrezensionen schreibt und dann aber auch gemeinsam einen Film wirklich angeschaut haben. Das Einzige, was ich schade gefunden habe, ist, dass wir die Rezension dann zu Hause schreiben mussten. Ich hätte das lieber gleich vor Ort erledigt, aber ja, ist sich halt nicht ausgegangen und mir hat das Schreiben von der Rezension selber auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe nur, dass wir jetzt dann auch ein ausführliches Feedback bekommen.
Im folgenden Beitrag geht es um die Arbeit eines freien Journalisten und warum es sich lohnt, mehrere Standbeine aufzubauen. Mein Kollege Udo Seelhofer hat Theologie und Germanistik auf Lehramt studiert und ist Absolvent der Katholischen Medienakademie. Mittlerweile arbeitet er als freier Journalist und ist seit neuestem auch Co-Autor eines Buches über Augenerkrankungen und Verletzungen. Erschienen ist das Buch im November 2022 im Verlag des VKI, des Vereins für Konsumenteninformation. Wie viel kann ein studierter Theologe über Medizin erzählen und für welches Medium schreibt er am liebsten? Ein Beitrag von Rajana Depziva.
Meine Schwerpunkte im Journalismus liegen eben bei den Themen Religion und Soziales. Das hat mit meinem Studium der Theologie zu tun und auch damit, dass mich die beiden Themen schon immer sehr interessiert haben. Und das spiegelt sich auch bei meinen Auftraggebern wider, die eben von der Katpreis bis zur Arbeiterkammer so ziemlich jeden umfassen, der in diesen Themen eben aktiv ist.
Auch ein kurzer Abstecher in den Sportjournalismus war in der Karriere des Journalisten dabei.
Das hat zwei Gründe. Erstens mal war ich für die Katholische Medienakademie eben bei der kleinen Zeitung in Klagenfurt Da war ich in der Sportredaktion und dann habe ich auch eine Zeit lang für ein Portal namens ligaportal.at geschrieben. Da habe ich so Berichte über Spiele im Fußballunterhaus eben verfasst. War einfach nur ein kurzer Abstecher, weil mich das Thema auch interessiert hat. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht das ist, wo meine Zukunft liegt.
Seelhofers Vielfältigkeit zeigt sich aber nicht nur in seinem Lebenslauf, wo auch die Berufe Lehrer und Moderator vermerkt sind, sondern auch in seinen Auftraggebern. Dennoch stellt sich die Frage, für wen schreibt er am liebsten?
Muss ich sagen, ich habe gar nicht so wirklich einen Lieblingsauftraggeber. Und es ist für mich einfach wichtig, da sehr vielseitig zu sein. Ich schreibe sehr gerne über Interviews und Veranstaltungen eben für die katholische Presseagentur, genauso wie ich gerne Reportagen eben für den Granatapfel oder für das Magazin AK für Sie schreibe. Also es gibt da niemanden, dem ich den Vorzug geben würde.
Erst Ende letzten Jahres ist ein Buch herausgekommen. Besser sehen ist der Titel. Und die Autoren sind Udo Seelhofer und Christopher Erben. Christopher Erben, ebenfalls Absolvent der katholischen Medienakademie, ist freier Journalist und Trainer in der Erwachsenenbildung. Wie der Titel des Buches schon verrät, dreht sich das Buch um die Sehkraft. Genauer gesagt geht es um verschiedene Augenkrankheiten und deren Therapiemöglichkeiten. Da fragt man sich natürlich, wie es dazu kommt, dass zwei Journalisten, die keinen wirklichen Bezug zur Medizin haben, ausgerechnet ein Buch über Augenerkrankungen schreiben.
Nun, das war so eben, dass mein Kollege, der Christopher Erben, mich gefragt hat, ob ich da gerne dran teilnehmen möchte. Und ich habe sofort zugesagt, weil ich schon immer erstens ein Buch schreiben wollte und zweitens, weil mich das Thema auch schon immer interessiert hat. Und was eben die fehlende medizinische Ausbildung angeht, wir haben das eben so gemacht, dass wir da mit mehr als einem halben Dutzend Augenärztinnen und Augenärzten zusammengearbeitet haben, die ausführlichst interviewt haben und das dann in Textform gegossen haben und das dann auch mit mehreren Korrekturschleifen dann eben gegengecheckt worden ist.
Für sein Buchprojekt musste sich der gebürtige Niederösterreicher seine zeitlichen Ressourcen gut einteilen.
Ja, es hat schon mehrere Monate gedauert, vor allem auch deswegen, weil es auch recht aufwendig war, dass wir da die entsprechenden Expertinnen und Experten eben gefunden haben, die dazu bereit wären, uns nicht nur ein Interview dazu zu geben, sondern uns auch dann eben zu helfen, eben indem sie Texte noch einmal lesen und das noch einmal korrigieren etc. Und das Schreiben selbst hat dann auch noch einmal recht lange gedauert. Es war so insgesamt, glaube ich, jetzt von Februar, März bis Juni, Juli und dann aber noch eben die Korrekturschleifen mit dem Lektor, die dann auch noch gedauert haben. Es war dann schon sehr konzentriertes Arbeiten daran.
Wer zu zweit in einem Buch schreibt, muss sich gut absprechen. Gerade wenn man als freier Journalist noch an anderen Projekten arbeitet.
Wir haben uns etwa einmal die Woche getroffen und sind auch da dazwischen regelmäßig miteinander in Kontakt gewesen. Und mein Alltag im Schreibprozess war eben so, dass ich eben alles dafür getan habe, dass das auch mit den anderen Auftraggeberinnen und Auftraggebern in Einklang gebracht werden kann. Und ja, man muss sich halt darauf einstellen, dass man da das eine oder andere Wochenende auch opfert und da eben ja, sehr gut jonglieren können muss mit den verschiedenen Projekten, an denen man arbeitet.
Bei solchen intensiven Recherchen kann es passieren, dass der Wunsch zum Berufswechsel entsteht?
Ha, muss ich sagen, nein, im Gegenteil. Ich bin froh, ehrlicherweise, dass ich die ganzen Operationen und Therapien und so nicht am Menschen durchführen muss. Nein.
Es war schon lange Udo Seelhofers Wunsch, ein Buch zu schreiben. Er investierte sehr viel Zeit und Kraft für diesen Traum und nun kann er das fertige Buch in seinen Händen halten.
Ich habe mir erhofft, dass es ein gutes Buch wird, dass die Menschen eben, wenn sie da Fragen in die Richtung haben, dann auch da die Antworten drin finden und dass es sich hoffentlich noch gut verkauft. Das habe ich mir erhofft.
Die Arbeit als Buchautor hat Udo Seelhofer und Christopher Erben sehr gut gefallen. So gut, dass schon das nächste Projekt in der Pipeline ist.
Der Christopher und ich, wir arbeiten schon am nächsten Buch. Das trägt mal den Arbeitstitel von Kopf bis Fuß und ist ein Ratgeber zum Thema Orthopädie. Vorgangsweise ist dabei eigentlich genau gleich wie bei den Augenerkrankungen, nur dass wir diesmal eben mit Orthopädinnen und Orthopäden eben sprechen und dass wir da eben wirklich eben vom Genick bis runter zu den Zehen alle orthopädischen Probleme und Erkrankungen, die es gibt, da besprechen und auch aufzeigen, welche Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten es da gibt. Das Ganze hat dann natürlich auch wieder ein Personenregister, wo eben die Menschen, die uns geholfen haben, da extra erwähnt werden und auch ein Kapitel mit rechtlichen Fragen, wie eben schon in Besser Sehen das auch der Fall ist.
Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at/produktionen/werklang nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Musik Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.